Knochen nahm einen großen Schluck ihres Kaffees. Obwohl sie solche und ähnliche Gespräche mit Omnark schon oft geführt hatte, verlangten sie ihr nach wie vor viel ab. »Ihr begreift nicht, dass Beobachtung nicht nur bestimmt, was ist, sondern auch was war und was sein könnte«, dozierte der Keloska. »Selbst die Unschärfe ist nicht ohne Rhythmus und Muster. Was ihr als Chaos empfindet, weil ihr nicht alle Dimensionen einer Ausprägung wahrnehmen könnt, ist für uns eine Harmonie mit klarer Linie und Richtung. Und das Nirval hilft uns dabei, diese Harmonie zu erkennen.« »Dann lebt es?« Knoche erinnerte sich an Rock Fanters Bemerkung in der Riesenhalle. »Es ist lebendig«, hatte er geflüstert, als wüsste er es. »Das Lebendige ist das, was nicht abgeschlossen ist«, antwortete Omnark. »Was sich fortsetzt, auch wenn seine Ursprungsform vergeht. Ein Wesen aus Fleisch und Blut lebt, doch ebenso lebt ein Gedanke, der geboren und damit ein Teil der Realität wird. Eine Maschine, die sich selbst verbessert, ist näher am Leben als ein Stein, der unverändert bleibt. Ein Stern, der stirbt und dabei neues Licht gebiert, ist nicht tot. Er hat nur seine Form gewechselt.«
»Das beantwortet meine Frage nicht.«
»Wenn du das Nirval berührst, berührt es dich ebenso. Dein Bewusstsein ist der Filter, durch den sich seine Stimme formt. Aber sei dir stets darüber klar, dass es sich nicht nur an das erinnert, was war, sondern auch an das, was hätte sein können. Und an das, was niemals hätte sein dürfen.«
Knoche gab auf. Im Prinzip spielte es auch keine Rolle, ob die Perle lebte oder nur eine unglaublich fortgeschrittene Maschine war. Letztlich war alles eine Frage der Definition.
Ich habe etwas gespürt, als ich in seiner Nähe war«, versuchte sie, ihre Empfindungen in der riesigen Halle zu beschreiben. »Als wolle das Thymorin oder die Perle mit mir sprechen. Als würde sie mir etwas sagen wollen.«
Omnark blubberte erneut. »Wie ich dir bereits erklärt habe, gibt es keine Möglichkeit der unmittelbaren Interaktion zwischen deiner vier- und meiner elfdimensionalen Welt. Bleiben wir bei der bekannten Analogie. Stell dir vor, du siehst einen Schatten an einer Wand. Der Schatten ist räumlich zweidimensional. Du aber existierst in drei Dimensionen. Du kannst mit deiner Hand und einer Lichtquelle Formen auf die Wand und damit in den Schatten projizieren, ihn verändern und überlagern. Aber der Schatten selbst kann dich nicht berühren oder jemals vollständig verstehen, was du bist.«
»Aber auch du bist ein dreidimensionales Wesen«, warf die Pilotin ein.
»Dennoch existiere ich mental auf einer höheren Daseinsebene. Meine Wahrnehmung übertrifft die deine bei weitem. Ich reflektiere Teile meiner Gedankenwelt als abgeschwächte Impulse in deine Realität, so wie du mit Licht und Bewegung einen Schatten an einer Wand formst. Was du aber von mir wahrnimmst, meine Stimme, meine Worte, ist nur eine reduzierte Erscheinung dessen, was ich wirklich bin. Und ebenso wird es dir oder einem anderen Menschen niemals möglich sein, mit dem Thymorin zu kommunizieren.«
Für einen Moment herrschte unangenehmes Schweigen. Dann beugte sich die riesige Gestalt des Keloskas zu Knoche herunter. Die elf Knochenwülste, die in unregelmäßiger Anordnung auf seinem wuchtigen Schädel saßen, schienen schwach zu pulsieren. Sie wusste inzwischen, dass es sich dabei um sogenannte Paranormhöcker handelte, Teilhirne, die aus Ablegern des Großhirns bestanden und für die enorme Geistesleistung dieser ungewöhnlichen Spezies verantwortlich waren.
»Wenn ich dich und deine beiden Artgenossen nicht abgeschirmt hätte, sagte Omnark leise, hättet ihr die Nähe zum Thymorin nicht überlebt. Knoche war klar, dass das keine Drohung sein sollte. Für sie hörte es sich dennoch so an. In den folgenden Monaten spitzten sich die Verhältnisse schleichend zu. Ein paar Tage nach Luisa Knoches Episode auf der Weißen Ebene wurden Rock Fanta und Gus Barnett von Robotern in einem ähnlich desolaten Zustand in die Unterkunft gebracht, wie sie ihn selbst durchlitten hatte. Anfangs wollte keiner der beiden Männer mit der Sprache herausrücken, doch schließlich konnten sie dem Drang, sich einem anderen mitzuteilen, nicht mehr widerstehen. Auch sie hatten sich auf einem ihrer Streifzüge verirrt. Doch statt auf eine leere und scheinbar endlose Fläche zu geraten, mussten sie sich durch eine Art technischen Dschungel kämpfen. Die Umgebung bestand zunächst aus einem Gewirr ineinander verkeilter Aggregate, düster glühender Leitungen und enger Korridore, die von lebendig aussehenden Kabelsträngen und dünnen Röhren verstopft waren, berichtete Fanta. Aus Wänden und Boden wucherten Antennen und metallische Tentakel, die sich bewegten und ein mechanisches Dickicht formten, das zu leben schien und schier undurchdringlich war, wie eine organisch wuchernde Landschaft aus Technik, die sich mit jeder Bewegung veränderte. Der Boden war feucht und klebrig und wir stießen immer wieder auf Engpässe, in denen sich Wandsegmente umeinander schlangen wie die Wurzeln eines gigantischen Baums. Völlig glatte Flächen verwandelten sich bei Berührung in lange Fäden, die sich um uns wickelten und sogar versuchten, in unsere Körper einzudringen. Es war ein einziger Albtraum. Wir wussten zwar, dass der Aufbau des Blütenraumers häufig keinen erkennbaren logischen Prinzipien folgt, fügte Barnett hinzu, aber das war einfach nur... Er schloss die Augen, als ihn offenbar die Erinnerungen übermannten. Wir mussten uns den Weg mit Händen und Füßen freikämpfen. Aber ein paar Sekunden später hatten sich bereits neue Hindernisse gebildet. Jede Bewegung wurde von einem Funkenregen begleitet und es klang, als würde eine Armee von Rittern ihre Schwerter schleifen. Erneut versagte ihm die Stimme. Es war, als hätte die Tyreliora entschieden, dass wir nicht hierher gehören, nahm Fanta den Faden wieder auf. Und als habe sie sich entschlossen, uns das mit aller Macht spüren zu lassen.